zwischen Hamburg und Haiti.
O du Fröhliche, o du Selige, Weihnachten in Weimar, eine Sendung von Solveig Krahl.
Ein milder Abend in der Adventszeit. Die fast kahlen Bäume wiegen sich in sanftem Wind. Ein paar trockene Buchenblätter wehen über den Bürgersteig. Längst ist es dunkel geworden. Im Mehrgenerationenhaus in Weimar-West brennt Licht. Aus dem nüchternen, orangeroten Flachbau dringen Stimmen nach draußen.
Ja, muss nicht laut sein.
Der Handwerkerchor Weimar probt hier für die Advents- und Weihnachtskonzerte. Chorleiter Jakob Dietz steht am Keyboard. Auf sein Kommando singen 29 Herren, die meisten längst ergraut und im Rentenalter, die Tonleiter rauf und runter.
Die Sänger sitzen in einem nüchternen Raum in Jeans, kariertem Hemd, Pullover und bringen ihre Stimmbänder in Form. Ein stolzes Programm liegt in diesem Jahr vor ihnen. Für 8 Konzerte sind die Herren gebucht. Im Klinikum, im Seniorenheim, in der Weimarer Kreuzkirche, im Kaufhaus und natürlich auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt. Bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder gehören zum Repertoire des Handwerkerchores. Traditionelle und moderne, deutsche und solche aus anderen Ländern. Chorleiter Dietz dirigiert mit ruhiger Hand. Bittet mal um etwas mehr Crescendo, dann wieder um eher leise Töne.
Kurze Probenpause, Zeit, einen Schluck zu trinken, sich zu räuspern, mit dem Nachbarn zu schwatzen. Dann geht es weiter. Mit einem Lied, das der Chor eigentlich nicht mehr proben müsste. Die Herren kennen es in- und auswendig. Es gehört für sie zu Weihnachten wie Weihnachtsbaum und Kerzenschein und fehlt bei keinem Auftritt. Der Chorleiter muss kaum korrigieren. Dieses Lied geht allen ganz leicht über die Lippen. Seit Gründung des Handwerkerchores im Jahr 1953 gehöre O du Fröhliche zum festen Repertoire, erzählt Dietmar Kuhn, Bariton und schon seit 16 Jahren dabei.
Gerade dieses Lied drückt doch die Hoffnung nach Frieden und schöne Weihnachten ganz besonders aus. Und es wird auch von unseren Sängern wirklich mit Inbrunst gesungen. Es geht einem doch nahe, es geht einem Herz, es drückt die ganze Stimmung in der Weihnachtszeit aus.
Kuhns Chorkollege Peter Schmiedl nickt. Ohne O du Fröhliche sei nicht Weihnachten, findet der 74-Jährige. Und seine Augen strahlen dabei.
Es ist ein voller Klang von der Orgel. Und dann singt die ganze Gemeinde O du Fröhliche. Und das ist doch ein schöner Ausgang ins Weihnachtsfest. Ich habe sowieso Spaß am Singen. Und daran besonders.
Fröhliche, o du Selige, Gnade.
Vor der prächtigen Stadtkirche St. Peter und Paul mitten in Weimars Altstadt stehen kleine Holzbuden, eine neben der anderen. Es duftet nach Glühwein und Thüringer Bratwurst. Etwas abseits vom großen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus geht es ruhiger und gemütlicher zu. Einige Männer und Frauen nippen an ihrem heißen Punsch. Statt Feierabendbier. O du Fröhliche? Klar, das kennen sie alle.
Es hat eine wunderschöne Melodie. Es hat einen relativ einfachen Text, aber einen sehr schönen Text.
Es ist auch festlich genug, um dann in die entsprechende Stimmung zu kommen. Es ist nicht so kommerziell wie Jingle Bells oder sowas.
So die richtigen Weihnachtslieder sind eben diese Lieder, wie O du Fröhliche. Oder?
Ganz so schwülstig wie Stille Nacht, Heilige Nacht.
Ja, wunderbar. Ich könnte ganz gut mitsingen, denke ich mal.
Ja, dann singen wir.
Kann doch nicht wahr sein. Da hilft mir beim O du Fröhliche. Komm, du kannst doch singen.
O du Fröhliche, O du Selige.
Von seinem Sockel vor der Stadtkirche beobachtet Johann Gottfried Herder das Geschehen. Theologe, Philosoph und von 1776 bis 1803 Generalsuperintendent der Stadtkirche, die deshalb heute im Volksmund auch Herderkirche heißt. Es ist eines der prächtigsten Gotteshäuser in Weimar. Wenn er könnte, würde Herder wohl schmunzeln wegen des Gesangs zu seinen Füßen. Vielleicht auch ein bisschen stolz sein. Denn die viel gelobte Melodie von »O du Fröhliche« geht auf ihn zurück, den leidenschaftlichen Sammler von Liedern aus aller Welt, die er von seinen Reisen mit nach Hause gebracht und in seine Sammlung Stimmen der Völker in Liedern aufgenommen hat. So wie jenes sizilianische Fischerlied eben, aus dem im 19. Jahrhundert in Deutschland dieses berühmte Weihnachtslied geworden ist.
Doch von Herder stammt nur die Melodie. Wer den berühmten Liedtext geschrieben hat, das wissen heute die wenigsten, selbst in Weimar.
Also ich habe es jetzt gelesen, aber mir fällt es nicht ein.
Ich dachte, im 19. Jahrhundert ist das irgendwie von jemandem geschrieben worden und auch von. Aber ich habe es schon mal gehört, es ist jemand bestimmt Bekanntes. Ja.
Ist das von Johannes Falk, die Diesel?
Ja.
Als Weimarer weiß man das.
Ne, das Lied. Johannes Falk, Politiker, Theologe, Satiriker, ein Zeitgenosse von Johann Wolfgang von Goethe. Geboren in Danzig 1768 als Sohn eines Perückenmachers, kommt Falk 1797 nach Weimar, nachdem er sein Theologiestudium in Halle abgebrochen hat. Er interessiert sich mehr für Literatur und Politik. In Weimar wird Falk wegen seines satirischen Blicks auf Gesellschaft und Zeitgenossen zur geschätzten, aber auch umstrittenen Persönlichkeit am Hof und in der Stadt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. In der von ihm herausgegebenen Zeitung Elysium und Tartarus ruft er gar zum bewaffneten Widerstand gegen das napoleonische Heer auf, das im Oktober 1806 Weimar besetzt hat.
In dieser Zeitung hat er sehr gegen die französischen Truppen gewettert, die so eingebrochen waren hier im thüringischen Land. Und Weimars Außenminister, ein gewisser Johann Wolfgang von Goethe, hat ihm dann diese Zeitung verboten, weil er befürchtet hat, dass durch diese sehr expliziten Äußerungen kontra Frankreich das Land vielleicht Unannehmlichkeiten zu befürchten hat.
Paul Andreas Freier steht in einer der Holzbuden vor der Herderkirche, reibt sich die kalten Hände und macht Glühwein in einem Topf heiß. Der 51-jährige Journalist hat an seinem Stand auch Kinderpunsch im Angebot. Schöne Becher aus Ton. Vor allem aber Faltblätter und Broschüren der Johannes-Falk-Gesellschaft der Freunde in der Not. Freier ist Vorsitzender dieses Weimarer Vereins, der sich für sozial Benachteiligte in der Stadt einsetzt. Die Mitglieder kümmern sich darum, dass auch Kinder aus armen Familien in die Ferien fahren können. Und sie organisieren Nikolaus- und Weihnachtsfeiern für Bedürftige. Soziale Arbeit. Ganz im Sinne von Johannes Falk, sagt Freier, während er die Faltblätter auf einen kleinen Stapel zusammenschiebt.
Wo Falk draufsteht, muss auch Falk drin sein. Insofern versuchen wir natürlich den Namen und die Idee, die er damals hatte, auch heute umzusetzen.
Damals, das war im Jahr 1813, in dem das Weimarer Land wieder unter den durchziehenden Truppen Napoleons litt. Johannes Falk sprach Französisch. Seine Mutter war hugenottischer Abstammung und so dolmetschte er in den Verhandlungen mit den Franzosen, war Mittler zwischen den plündernden Soldaten und den wütenden Bauern der umliegenden Dörfer. Allerdings eher derb als diplomatisch, sagt Paul Andreas Freier.
lasst mal die Frauen hier in der Stadt in Ruhe, also keine Vergewaltigung, und die Häuser werden auch nicht angezündet, keine Brandschatzung. Der Hof, der sagte sich, Mensch, was redet der da für ein Französisch? Frau Schopenhauer war ganz entsetzt, weil es so eine lockere Zunge war. Aber genau das war die richtige Sprache, um mit den Leuten zu sprechen. Er hat sich sogar eine Kokarde angeheftet und hat dann die französischen Truppen hier befehligt und konnte sich das schon auf seine Fahnen schreiben, dass hier eben in Weimar nicht so viel passiert ist.
Die Kriege hinterließen dennoch ihre Spuren. Viele Waisen irrten durchs Land, verwahrlost, halb verhungert. In seiner Wohnung nahm Falk 1813 die ersten Kinder auf. Er gab ihnen ein Zuhause, vermittelte Lehrstellen, richtete eine Sonntagsschule ein. Gemeinsam mit dem Stiftsprediger Karl Friedrich Horn gründete er, noch im selben Jahr, die Gesellschaft der Freunde in der Not.
Sein christlicher Glaube, mit dem hat er nie hinterm Berg gehalten. Den hat er dann auch ganz praktisch werden lassen. Ein Zitat von ihm: Eine Predigt ist noch keine Tat, eine Tat ist aber eine Predigt. Das hat er dann hier Anfang des 19. Jahrhunderts in Weimar eben durchgezogen, gerade mit dieser Gesellschaft der Freunde in der Not.
Paul Andreas Freier hat den Stand auf dem Weihnachtsmarkt einer Vereinskollegin überlassen und spaziert ein paar Schritte an der Herderkirche vorbei zur Luthergasse. Im Lutherhof, vor einem hübsch sanierten Altbau, drängen sich an diesem Dezemberabend vor allem Kinder der Johannes-Falk-Grundschule mit ihren Eltern und einigen Touristen. Und mittendrin eine Dame in langem Rock mit Samtjacke und Hut. Sie wirkt wie aus der Zeit gefallen.
Mein Name ist Caroline Charlotte Elisabeth Falk. Ich bin die Ehefrau von Johannes Daniel Falk. Am 17. September 1797 haben mein Mann Johannes Daniel Falk und ich zusammen sozusagen wurden wir kopuliert. Hast du dieses Wort schon mal gehört?
Das bedeutet geheiratet.
Ja, also das ist doch ein Applaus.
Beate Herrmann ist auch quasi aus der Zeit gefallen. Sie ist heute im Lutherhof, dem früheren Wohnort der Falks, in die Rolle von Caroline Falk geschlüpft. Die Aktion ist Teil des lebendigen Adventskalenders der Stadt Weimar. Vom 1. bis 24. Dezember erzählen Darsteller Geschichten aus Weimars Vergangenheit. Über Johannes Falk sagt sie:
Ihm haben wir etwas Wunderbares zu verdanken. Nämlich eins der schönsten Weihnachtslieder, die heute noch in den meisten Familien gesungen werden, selbst. Und das hören wir uns jetzt von den Kindern an.
O du fröhliche, o du selige, warenbringende Weihnachtszeit.
Paul Andreas Freier ist inzwischen in den Altbau mit der hellgrünen Fassade hineingegangen. Drinnen versteckt sich das kleinste Museum der Stadt, die Johannes-Falk-Gedenkstätte. 1821 zog Falk mit seiner Familie und seinen Zöglingen in den Lutherhof ein, nachdem er das heruntergekommene Gebäude gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen wieder aufgebaut hatte. Im sogenannten Talarraum gibt es heute eine kleine Ausstellung zu Falks Leben und Wirken, auf gerade mal 12 Quadratmetern. Aus Falks Zeit sind noch originale Fresken zu sehen, und eine Vase aus Paris als Dank für seine Übersetzertätigkeit während der Napoleonischen Kriege, eine Repetieruhr und eine Art Schreibtisch.
Das ist das sogenannte Rollbüro, ein Möbelstück, was tatsächlich als Sekretär von ihm genutzt worden ist. Und er soll hier im Jahr 1815 Odo Fröhliche dran geschrieben haben. Zumindest stand es bei ihm in seiner Wohnung und kam dann nachher als Mobiliar in dieses Stadtmuseum. Und heute steht es hier bei uns, im kleinsten Museum der Stadt.
Alle zusammen. Freue, freue dich um Christenheit.
Zu Weihnachten 1815 also schrieb Falk für seine Zöglinge den Text zu O du Fröhliche, eben auf jene Melodie des sizilianischen Fischerliedes, das Johann Gottfried Herder von seinen Reisen mitgebracht hatte. Zunächst als sogenanntes Drei-Feiertagslied, mit dem die drei großen Feste des Kirchenjahres besungen wurden: Weihnachten, Ostern und Pfingsten.
Eigentlich ist das Lied gedichtet worden, um den Kindern zu sagen: Hey, hier gibt's ein paar Feiertage und ihr solltet die kennen. Das ist Weihnachten, Ostern und Pfingsten, ganz wichtig im christlichen Jahreskalender. Das hatten die dann 1816 schon richtig auf dem Schirm, die Kinder. Also ab 1816 war das Lied schon im Lehrplan von Falk.
Ein Schüler von Johannes Falk dichtete dann später die zweite und dritte Strophe um, sodass O du Fröhliche zu einem reinen Weihnachtslied wurde. So wie es heute noch gesungen wird.
Im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität, etwas abseits der Innenstadt und der Touristenströme, drängen sich vor allem junge Menschen. Sie sind zu einem etwas anderen Weihnachtsmarkt gekommen, zu dem die Universität mit ihren 4000 Studenten jedes Jahr an einem Tag in der Adventszeit einlädt. Die Hochschule ist auf kreative und technische Bereiche spezialisiert und geht zurück auf die Bauhaus-Idee von Walter Gropius, der 1919 in Weimar das staatliche Bauhaus gegründet hat. Kunst und Handwerk sollten zusammengeführt werden, so die damals neue, revolutionäre Idee.
Das Einzige, was hier an einen traditionellen Weihnachtsmarkt erinnert, ist die Musik, die von ein paar Geigen und Trompeten angestimmt wird. Die meisten, die hier verkaufen, sind Studenten oder Absolventen des Studienfachs Produktdesign. Und die Dinge, die hier an rund 70 Ständen angeboten werden, sind sehr weit entfernt von erzgebirgischer Volkskunst, Pflaumenmännchen und Plüsch mit grünem Zweig, sagt Gregor Sauer vom Bauhaus-Transferzentrum, das gemeinsam mit der Gründerwerkstatt Neu-Delhi den Weihnachtsmarkt organisiert.
Erzgebirge haben wir ja fast gar nicht, aber ein neues Erzgebirge habe ich manchmal das Gefühl. Also wir haben unten Lampen, die sind gelasert, aber aus Holz. Also die haben ein bisschen so den Duktus, ja, es könnte geschnitzt sein, ist aber wirklich ein hochprofessioneller, präziser Prozess mit einem guten, kernigen Entwurf, weil das ist ja das, was die Bauhaus-Universität zu einem gewissen Teil viel verkaufen möchte mit seinen Studenten und Absolventen. Entwürfe, gute Gedanken, und die findet man hier einfach.
Kerzenständer aus Beton gibt es hier, handgemachte Notizbücher, kuschelige Kakteen und recycelten Christbaumschmuck aus alten Fahrradteilen. Keine Massenware, meist kreative Einzelstücke. Es sind Produkte, die im Alltag des Gestalters entstehen. Eigene Ideen, selbstständig umgesetzt.
Einmal mussten wir jemanden bitten, nicht hier zu verkaufen, war Student der Bauhaus-Universität, waren aber koreanische Handyhüllen, die wollten wir einfach nicht haben, weil das war einfach nicht das Richtige.
Korrekt im Sinne der Organisatoren dagegen sind zum Beispiel die Haken aus schwarzem Kunststoff, die Anton Krenzel an seinem Stand im ersten Obergeschoss an den Mann bringen will.
Ja, die Idee dahinter ist, dass man den Schreibtisch doch gerne frei haben will von seinen Sachen und als einzigen Ort, um halt diesen Ordner dann für den freien Schreibtisch anzubringen, fiel mir dann einfach der Tisch, also unterm Tisch ein. Und dafür sind die Haken da, die werden einfach in den Ordner, also in den Aktenordner hineingehängt und dann unter den Tisch gehangen. Genau, und somit kann man seine Ordnung schaffen.
Neben Anton sitzt Maximilian Mertens. Auch er studiert Produktdesign an der Bauhaus-Universität. Vor ihm liegen ein paar kleine Taschen.
Ursprünglich war das eine Tasche für mein iPad und ich habe das im letzten Jahr umfunktioniert. Ich habe daraus einen Geldbeutel gemacht und benutze es seit einem Jahr als Geldbeutel und habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich werde noch ein paar mehr davon anfertigen und das mal raushauen und gucken, ob die Leute irgendwas damit anfangen können.
Bislang sind die meisten noch nicht so überzeugt von seiner Idee, aber Maximilian bleibt gelassen.
Wenn alles immer gleich so von Anhieb funktioniert, dann ist man vielleicht auch ein bisschen zu sehr verwöhnt.
Auch das Produkt von Student Martin Fössen hat sich noch nicht wirklich zum Verkaufsschlager entwickelt. Vergiss Omas Geschirr, hat er es genannt. Gleich im Eingangsbereich neben der Eva-Statue von Rodin hat er seinen Stand aufgebaut.
Die Geschirrstücke, die man so kennt bisher, die stehen ja letztlich einfach immer nur auf dem Tisch. Und da habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch ganz witzig, wenn man ein bisschen damit spielen kann, wenn sich das ein bisschen bewegen kann auf dem Tisch. Unter dem Hintergrund sind die Sachen entstanden.
Seine Tassen, Teller, Schalen haben unten keine ebenen Flächen, sondern sind geformt wie ein Kegel, auf dem sie sich bewegen. Potenzielle Käufer müssen noch überzeugt werden.
Ich meine, das ist natürlich eine revolutionäre Idee, ne? Da ist mitunter nicht jeder sofort dabei. Aber ich habe mir eigentlich immer gesagt, man nimmt das mal als Stimmungstest, man schaut mal, wie kommen die Sachen an. Ich denke, da bin ich auch vor Enttäuschung gefeit.
Obwohl noch nicht gleich alle Produkte überzeugen, hat sich der Bauhaus-Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren zu einer Alternative entwickelt, zum großen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus.
zum Rumlaufen ganz gut, aber nicht zum Geschenke kaufen. Ich glaube, in erster Linie sind die Materialien einfach ein bisschen was anderes. Also Keramik findet man schwierig, Glas findet man schwierig. Das sind ja dann oft alles getöpferte Sachen oder einfach andere, schwerere Materialien. Ich will jetzt nicht kitschig sagen. Ja. Schlichte Sachen, glaube ich, findet man hier besser.
Ich persönlich bin kein Fan vom Weihnachtsmarkt, weil es mir einfach ein bisschen zu aufgeregt ist. Und dann gibt es einfach ganz andere Sachen hier. Weihnachtsmarkt, die Musik gefällt mir nicht. Glühwein ist das einzige Gute daran. Und hier ist es einfach ein bisschen ruhiger und anders, ist einfach anders.
Vor der Bühne auf dem Weimarer Marktplatz drängen sich die Menschen, große und kleine. Der Posaunenchor der Kreuzkirche stimmt auf den Abend ein, der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarkts. Rundherum in den rustikalen Holzbuden wird bereits Glühwein ausgeschenkt. Die obligatorische Thüringer Bratwurst verbreitet ihren Duft. Nur der große Baum in der Mitte des Platzes ist noch dunkel.
Das werden wir jetzt gleich ändern. Und dazu brauche ich Verstärkung.
Andi Faupel von der Stadtverwaltung steht auf der Bühne. Vor ihm sitzen rund 20 Kinder und gucken ihn mit großen Augen erwartungsvoll an. Gleich ist es soweit. Dann werden 1000 Lichter am Weihnachtsbaum brennen. In diesem Jahr ist es eine Rotfichte, 16 Meter hoch, aus dem Weimarer Stadtforst. Ein Jubiläumsbaum, sagt Claudia von der Heide, die im Posaunenchor mitspielt.
Dieses Jahr ist es schon was Besonderes, denn hier in Weimar ist vor 200 Jahren der erste Weihnachtsbaum überhaupt öffentlich aufgestellt worden. Dass der wirklich auf einem Marktplatz steht, wo jeder dran kann, also wirklich ein Weihnachtsbaum, der für alle zugänglich war, das war ganz was Neues.
1815 war das, nach den Napoleonischen Kriegen. Johann Wilhelm Hoffmann war der Wohltäter. Der Zeitgenosse von Johannes Falk besaß eine Buchhandlung am Marktplatz, im Kranachhaus. In dem dunkelgrauen Gebäude aus der Renaissancezeit lebten im 16. Jahrhundert die Maler Lukas Cranach der Ältere und sein Sohn. 1710 zog die erste Buchhandlung Weimars in das prächtige Haus ein und blieb dort 200 Jahre lang, über 5 Generationen. Johann Wilhelm Hoffmann war Hoflieferant, versorgte den Herzog mit Büchern. Doch der umtriebige Geschäftsmann war nicht nur erfolgreicher Buchhändler. Wie sein Zeitgenosse Johannes Falk hatte auch er das Elend in der Stadt nach den Napoleonischen Kriegen vor Augen. Zwischen den Marktständen vor seiner Buchhandlung bettelten die Kinder, erzählt Sigrid Gräf.
Hoffmann hat das gesehen von seiner Buchhandlung aus und hat sich überlegt, was man machen könnte in der Weihnachtszeit. Es durften keine Bäume mehr geschlagen werden im Forst, weil es wurde schon zu viel weggeschleppt, um einfach umheizen zu können. Deshalb hat er im eigenen Garten eine Fichte schlagen lassen, hat sie aufgestellt, hatte vorher mit den Marktleuten gesprochen und jeder hat was dazu gegeben. Und dann war Bescherung für die Kinder.
Ende des 19. Jahrhunderts zog die Buchhandlung in die Schillerstraße um, nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt. 1910 erwarb dann Kuno Gräf den Laden, der Großvater der heutigen Besitzer, und führte ihn unter dem vertrauten Namen Hoffmanns Buchhandlung weiter. Bis heute ist das Geschäft in den Händen der Familie Gräf, inzwischen in der 4. Generation.
Die Buchhandlung führt moderne Romane, Kinderbücher, Weihnachtslektüre und natürlich die Großen der Weimarer Klassik. Goethe, Schiller, Wieland und Herder füllen mehrere Regale, die im Übrigen alle aus dem Jahr 1898 stammen und damit beinahe genauso altehrwürdig sind wie die Bücher selbst.
Wir pflegen unser Mobiliar. Das lieben wir, das sind ausgewählte Hölzer, die damals verwendet wurden. Wir passen unser Sortiment sogar dieser Geschichte an. Jetzt haben Bücher andere Formate. Also muss man sehen, dass man das so nutzt, wie es gut aussieht und zweckentsprechend ist.
Johann Wilhelm Hoffmann, der Vater des ersten öffentlichen Weihnachtsbaums, ist bis heute in seiner Buchhandlung gegenwärtig. Porträts an den Wänden erinnern an ihn, genauso wie ein rundum vergoldetes Kunstwerk.
Das ist das Zeichen des Hoflieferanten. Das wurde seinerzeit vom Herzog verliehen und der Großvater meines Mannes war noch Hofbuchhändler, somit Hoflieferant. Als wir das Haus saniert haben und genau unter diesem Schaufenster, da waren noch vom Krieg Trümmer. Und da kam das zum Vorschein. Das sah aber natürlich ganz anders aus. Es waren Löcher drin, das Gold war zum Teil ab. Und wir haben das neu vergolden lassen, reparieren lassen.
Vor der Bühne auf dem Weihnachtsmarkt steigt unterdessen die Spannung. Die Kinder werden langsam unruhig. Sie wollen endlich den Baum zum Leuchten bringen. Andi Faupel ruft auf zum Countdown.
Zählen von 10 runter. Macht ihr mit?
Ja.
Also, der Countdown beginnt jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Auf dem Weihnachtsmarkt schlendern die Besucher zwischen den Buden umher, zwischen Holzkunst, Spielzeug und Baumschmuck aus dem Erzgebirge. Es riecht nach Zuckerwatte und Bratwurst. Glühweinschwaden ziehen über den Markt. In einer überdimensional großen Pyramide drehen die heiligen drei Könige, Maria, Josef und das Jesuskind gemächlich ihre Runden. Angestrahlt von den 1000 Lichtern am Weihnachtsbaum.
Auf der Bühne bringen sich 29 Herren in dunklen Anzügen mit roter Fliege in Position und stimmen sich ein. Der Handwerkerchor Weimar hat heute seinen traditionellen Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt. Viele Besucher sind vor der Bühne stehen geblieben, mit Thüringer Bratwurst in der einen und Glühwein in der anderen Hand. Als einer der Chorherren nach vorne tritt, lauschen sie aufmerksam.
Es ist ein Satz von Johannes Daniel Falk, der hier auf diesem Markt sein Haus hatte und seit 1797 in Weimar lebte und der sehr viel Gutes geleistet hat und ein Vater für Kinder war, die im Krieg ihre Eltern verloren hatten oder sonst wie in Not geraten waren. Die Melodie entstammt einer alten sizilianischen Volksweise und wir singen deshalb als erste Strophe auch traditionsgemäß den lateinischen Text O Sanctissima, anschließend die Verse, die Sie sicher alle kennen. Und wir würden Sie bitten, wenn Sie Lust haben, können Sie gerne mitsingen. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Weihnachtsfest, angenehme Feiertage.
Dann rücken die Sänger des Handwerkerchors ihre Fliegen zurecht und singen jenes Weihnachtslied, das hier vor genau 200 Jahren geschrieben worden ist und bis heute voller Freude die Weihnachtsbotschaft verkündet, weit über Weimars Grenzen hinaus.
O Sanctissima, O Pissima,
auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal O du Fröhliche, O du Selige. Weihnachten in Weimar. Eine Sendung von Solveig Krahl. Es sprachen Svenja Pages und Gerhard Hinze. Technik Ulrike Nölle. Regie Doris Jankowski. Redaktion Wolfgang Heinemann.
Gnade.
nicht.